Zukunft machen. Der EFRE NRW Podcast. Herzlich willkommen zur 7. Ausgabe des EFRE NRW Podcasts Zukunft machen. Wirtschaftsförderung ist prinzipiell mittel- bis langfristig ausgelegt. Was aber, wenn plötzlich eine Pandemie in allen Lebensbereichen alles Mögliche durchrüttelt? Wenn von jetzt auf gleich Lernen und Arbeiten auf Distanz funktionieren müssen, dann zählt vor allem eins, nämlich Schnelligkeit. Die EU hat in der Krise ihre Hausaufgaben gemacht und flexibel reagiert. Unter anderem über die kurzfristige, aufgesetzte Initiative REACT-EU gab es zusätzliche Unterstützung für die Regionen, um die Folgen der Pandemie zu bekämpfen. In Nordrhein-Westfalen werden diese zusätzlichen Mittel an den EFRE angedockt und für die digitale und grüne Transformation eingesetzt. In dieser Folge beleuchten wir gemeinsam das vergleichsweise kurzfristige Programm aus Sicht der Politik. Und wir zeigen, wie ein kleines Mädchen mit einem Wunsch ein 1000-Bäume-Projekt auf den Weg gebracht hat. Außerdem geben wir einen Ausblick auf den Just Transition Fonds oder übersetzt Fonds für den gerechten Übergang. Er soll in der kommenden Förderperiode langfristig die grüne Transformation in den von der Kohle geprägten Regionen des Landes im Sinne der europäischen und nordrhein-westfälischen Interessen unterstützen und bietet spezifische Fördermöglichkeiten. Den Beginn macht heute ein Interview mit Dr. Michael Henze. Wir trafen den Abteilungsleiter für Wirtschaftsförderung im NRW-Wirtschaftsministerium in Düsseldorf und führten ein angenehmes und sehr informatives Gespräch. Im Anschluss an dieses Interview folgt dann noch das 1000-Bäume-Projekt für Erftstadt. Dranbleiben lohnt sich also. Und nun viel Spaß mit dem Interview. Ich sitze heute zusammen mit Ministerialdirigent Dr. Michael Henze vom Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie. Wir sitzen in Ihrem Büro. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne.
Wir haben einen wunderbaren Blick über Düsseldorf und damit auch über NRW. Und ein wunderbares Umfeld, um die erste Frage zu stellen. Was genau ist das Förderprogramm REACT-EU und worum geht es da?
Ja, REACT hört sich ja nach reagieren, kurzfristig reagieren an. Und das war sicherlich auch, was die EU-Kommission sich damit gedacht hat. Sie wollte aber auch gestalten. Sie wollte sozusagen Nützliches tun mit dem zusätzlichen Geld, nicht nur die Pandemie bekämpfen, also die kurzfristigen wirtschaftlichen Schäden, die durch die Covid-19-Pandemie ausgelöst worden sind, bekämpfen mit einem schnell laufenden Programm, sondern sie wollte gleichzeitig Nützliches tun, also in Digitalisierung investieren, für grüne Infrastruktur sorgen. Was das ist, mussten wir auch erst lernen.
Ich gebe Ihnen absolut recht. REACT, das klingt nach schneller, unbürokratischer Hilfe, was ja im Rahmen der Corona-Pandemie auch durchaus Sinn macht. Was sind denn die langfristigen Ziele des REACT-EU-Programms?
Ja, wir haben ja in der Pandemie gesehen, gerade an den Schulen, dass es da nicht nur, ja, manchmal auch an der Ausbildung mangelt, der Lehrkräfte mit digitalen Instrumenten umzugehen, sondern schlicht auch an der Ausstattung. Das war also ein Ziel, die digitale Ausstattung an Schulen zu verbessern, Tablets für Schüler anschaffen zu können, was natürlich schon nicht ein Langfristziel, sondern auch ein mittelfristiges, ein kurzfristiges digitales Ziel ist. Und auf der anderen Seite ging es darum, ja, ökologische Ziele, emissionsarme Mobilität zu erreichen und auch Projekte der Gesundheits- und Medizinforschung an Unikliniken zu digitalisieren und auch da die Ausstattung zu verbessern.
Wenn ich es richtig verstanden habe, dann ist der REACT-EU ja ein Bestandteil des Next Generation EU-Programms. Wo genau gibt es da die Abgrenzung zum EFRE-NRW und wo liegen die Unterschiede?
Also Next Generation ist der kurzfristige Überbau des Programms. Sehr viel größer angelegt, 800 Milliarden Euro EU-Mittel, aber eben europaweit. Und eine Abteilung gewissermaßen in Next Generation EU, wo noch viele andere Programme von aufgestockt worden sind, ist React EU. Und damit die Strukturen für die Umsetzung dieses Programms nicht neu erfunden werden mussten, hat man den React EU an die vorhandenen EU-Strukturfonds, also den EFRE, Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, und den ESF, angeflanscht gewissermaßen, angedockt. Und Gleiches hat man für die neue Förderperiode auch nochmal gemacht mit dem Just Transition Fund. Das ist aber für den Nutzer alles relativ unerheblich, weil der denkt nicht in Programmen, sondern der denkt in Projekten. Das ist sozusagen unsere Aufgabe, von der Programmlogik zu der Projektlogik zu übersetzen und das Ganze damit nutzerkonform zu machen.
Wer aus Ihrer Sicht profitiert von diesen Förderprogrammen? Welche Menschen in Nordrhein-Westfalen profitieren davon?
Also nehmen Sie zum Beispiel die Digitalisierung in den Schulen, die Ausstattung mit Tablets. Da profitieren die Schülerinnen und Schüler in besonders benachteiligten Stadtteilen etwa davon. Oder nehmen Sie die Förderung von elektrischen Nutzfahrzeugen für Handwerker, wo wir tatsächlich 50% der Anschaffungskosten unterstützen können. Da hat der einzelne Handwerksbetrieb von profitiert. Oder nehmen Sie die grüne Infrastruktur, die sich eher ja natürlich an die Städte richtet, die zum Beispiel Frischluftschneisen brauchen. Da profitiert natürlich der Anwohner, der Bürger unmittelbar davon, wenn etwa eine frühere Industriefläche nicht zum Gewerbegebiet rückentwickelt wird und weiterentwickelt wird, sondern wenn sie bewusst freigehalten wird und als Frischluftschneise dient.
Vielen Dank. Können Sie uns eventuell einen kurzen Ausblick auf die kommenden Förderangebote des EFRE NRW und des damit verknüpften Just Transition Funds oder auch JTF NRW geben? Inwieweit stehen da schon die Programme fest? Stehen die schon fest und was wird es da geben?
Es ist hoffentlich klar, wir warten nur noch auf die Genehmigung durch die EU-Kommission. Alle diese Programme, in denen EU-Geld steckt, müssen natürlich von der EU-Kommission genehmigt werden. Ja, wenn man über React-EU schon gesprochen hat, die Kurzfristperspektive, gewissermaßen die Innovation der mittleren Reichweite, dann ist der EFRE das Programm mit dem langen Atem. Es läuft 7 Jahre. Es geht vielleicht auch etwas grundsätzlicher, etwas grundlagenorientierter an das Thema Innovation heran. Aber es will natürlich auch den regionalen Zusammenhalt innerhalb Nordrhein-Westfalens stärken, die Regionen. Es will beim Klimaschutz vorankommen, CO2 einsparen. Bei der Mobilität haben wir eine Programmergänzung vorgenommen. Das gab es vorher nicht. Also nachhaltige Mobilität, Streckenplanung, die dann für autonomes Fahren geeignet werden etc. Ähnliche Projekte werden daraus finanziert. Und natürlich auch, was wir seit Jahren machen im Zusammenhang mit dem Städtebau, auch der Städtebauförderung des Bundes, dass wir nämlich in bestimmten Städten Stadtentwicklungsprojekte unterstützen.
Das Ziel ist es also, die Region nachhaltiger, innovativer und digitaler zu machen, richtig?
Das ist das Ziel. Wachstum zu stärken, aber natürlich nicht irgendeins, sondern nachhaltiges, ökologisches Wachstum zu fördern. Wir sprachen jahrelang in Nordrhein-Westfalen immer vom Strukturwandel. Neuerdings wird viel gesprochen von der Transformation, der grünen oder der digitalen Transformation. Und der Begriff sollte auch ein anderer sein als Strukturwandel, weil da dachte man immer ans Ruhrgebiet und an Montanregionen. Und hier geht es ja um einen sehr viel breiteren Ansatz. Und da ist der EFRE auch das ganz richtige Instrument für, weil er das ganze Land adressiert und nicht nur eine Teilregion.
Mhm. Können Sie ein bisschen was vielleicht zur Antragstellung erzählen? Ist das komplett digital? Ist es einfach? Wie funktioniert das Ganze aus Ihrer Sicht?
Ja, wir werden erstmals im neuen Programm tatsächlich von der Wiege bis zur Bahre, also von der Antragstellung bis zur Abrechnung, bis zur Schlussabrechnung ein digitales Verfahren haben. Und wenn wir diese vorher analogen, mit Papier ausgestatteten Antragsprozesse digitalisieren, kann man das natürlich nicht unüberlegt tun. Es gibt ja diesen schönen Satz, wenn man einen schlechten analogen Prozess digitalisiert, hat man einen schlechten digitalen Prozess. Deswegen muss man das anpassen. Man muss vom Nutzer her denken. Man muss vielleicht auch Pauschalen einführen, vereinfachen, man muss Plausibilitätsprüfungen einführen und vielleicht auch KI zum Einsatz bringen, um diese Prozesse für den Nutzer handhabbar zu machen. Und darum haben wir uns bemüht und das werden wir in der nächsten EFRE-Förderperiode, die ja dann 7 Jahre wieder dauert, komplett für das gesamte Programm umsetzen.
Es wird also einfacher und digitaler.
Das ist unser Ziel. Das Programm ist natürlich für sich genommen überaus vielfältig, sehr offen, sehr vielschichtig und komplex. Aber für den einzelnen Nutzer, für den einzelnen Antragsteller soll es so einfach sein, weil der kommt ja, wie gesagt, von dem Projekt und will das Projekt, was er im Hinterkopf hat, wo er vielleicht auch schon Partner für hat, die er über das Programm zusammenbinden will, das will er umsetzen und will dafür Fördergelder haben. Und insofern, ohne diese Reduzierung von Komplexität, sind wir da nicht erfolgreich. Und dass es aber auch in der Vergangenheit noch in der analogen Welt funktioniert hat, das zeigt der Rückblick.
Wie viele Projekte konnten Sie denn in der zurückliegenden Förderperiode insgesamt unterstützen?
Das ist ehrlich gesagt mein Lieblingsargument gegen die Bürokratie, die angeblich in den EU-Programmen herrscht. Wir haben tatsächlich in den letzten 7 Jahren über 11.000 Projekte gefördert.
Zum Schluss vielleicht noch ein paar persönliche Worte. Warum lohnt es sich aus Ihrer Sicht, beim Förderprogramm mitzumachen, einzureichen und teilzunehmen?
Also aus einer eher politischen Perspektive würde ich sagen, um Europa stark zu machen, um Europa mit Leben zu erfüllen. Aber ich will gar nicht so ambitioniert daran gehen. Ich denke, die Möglichkeiten, die der EFRE insgesamt bietet, aber auch das Programm React im letzten Jahr schon geboten hat oder der JTF als Ergänzung in der nächsten Förderperiode in bestimmten Regionen zusätzlich bieten wird. Diese Programme sind so vielfältig, dass sie gerade aus einer Nutzerperspektive eines Forschungsinstituts, eines kleinen oder mittleren Unternehmens, einer Kommune, die bestimmte Innovationen anstoßen will, und vielleicht auch mit anderen Kommunen gemeinsam, dass sie so viele Möglichkeiten bietet, dass es sich lohnt, mal genauer hinzuschauen und das Programm sozusagen auf seine Praktikabilität zu testen. Und es ist, wenn man genauer hinschaut, viel praktikabler als vielleicht die Abkürzungen glauben machen.
Wen das jetzt übrigens interessiert, wir haben in unseren Shownotes und natürlich auf efre.nrw.de alle Informationen zu Anträgen, zu Fördermöglichkeiten etc. einfach mal reinschauen. Das war Ministerialdirigent Dr. Michael Henze vom Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie. Herzlichen Dank für die Einladung und das sehr offene und freundliche Gespräch.
Danke Ihnen.
Von der Programmlogik zur Projektlogik. Von der Politik in die Praxis. EU-Förderung kann sehr einfach und vor allem menschlich sein. Das zeigt das aus REACT-EU unterstützte Projekt 1000 Bäume für Erftstadt, das wir Ihnen jetzt vorstellen wollen. Was mit einem Herzenswunsch begann, ist heute ein bürgerverbindendes Engagement, das nicht nur für ein besseres Klima sorgt, sondern auch den Zusammenhalt einer ganzen Kommune stärkt. Und nun viel Spaß! Heute habe ich einen sehr spannenden Gast bei mir, das ist der Jens Hoffesommer, Leiter der Umweltabteilung der Stadt Erftstadt und wir sprechen über das Projekt 1000 Bäume für Erftstadt. Hallo Herr Hoffesommer.
Hallo.
Ich mache es meistens so, dass ich die Leute sich selbst vorstellen lasse. Was machen Sie, wenn Sie nicht gerade Podcast-Interviews geben?
Ja, also wie gesagt, ich bin Leiter der Umweltabteilung der Stadt Erftstadt und habe Biologie studiert und war mir immer ein Herzenswunsch tatsächlich, Umweltschutz praktisch zu machen. Und diese Chance habe ich sehr gut bei der Stadtverwaltung Und das Schöne ist, bei der Stadtverwaltung Erftstadt haben wir ein angeschlossenes Umweltzentrum, wo ganz viele ehrenamtliche Vereine tätig sind, strahlt weit in die Bürgerschaft hinaus. Und diese Verbindung ist natürlich sehr spannend für mich.
Das heißt, wie kam es denn zu der Idee, 1000 Bäume in Erftstadt zu pflanzen oder 1000 Bäume für Erftstadt, so heißt ja die Aktion quasi. Wie kam es zu der Idee? Können Sie uns da einmal kurz so mit auf die Reise nehmen?
Ja, eigentlich auch bürgerschaftliches Engagement, und zwar das Engagement einer jungen Dame, die leider schon mit 10 Jahren, vor 3 Jahren verstorben ist, eine sehr beeindruckende Persönlichkeit schon hatte und tatsächlich als letzten Wunsch, als Brief hinterlassen hatte, dass sie gerne 1000 Bäume in Erftstadt angepflanzt haben möchte. Mhm. Hat das als große Wichtigkeit gesehen, hat schon die Relevanz gesehen, Klimaschutz, Umweltschutz, Lebensräume für Tiere und Pflanzen. Und das war ihr halt ein Herzensanliegen. Und deswegen hat sie diesen Brief geschrieben an einen Kollegen von mir, den sie kannte. Mhm. Und nach ihrem Tod haben die Eltern von ihr, Claudia und Florian von Ley, diesen Brief gefunden und haben sich als Aufgabe genommen, tatsächlich diesen letzten Willen, diesen letzten Wunsch zu erfüllen.
Das heißt, die wussten gar nichts von dem Brief oder haben ihn wiedergefunden, glaube ich, ne?
Die hatten mal drüber geredet, und die wollte sogar 100.000 Bäume pflanzen.
Okay.
Ja, aber in dem Brief stehen jetzt 1000 Bäume. Und
da sind sie wahrscheinlich auch ganz froh, ne? Weil 1000 Bäume ist ja auch schon eine Aufgabe.
Ja,
oder?
Ja, genau, weil es ging auch 100.000 Bäume tatsächlich, wenn man tatsächlich kleine Forstware hätte und würde zum Beispiel einen Klimaschutzwald sowas pflanzen, ja, dann gingen auch 100.000 Bäume bei einer gewissen finanziellen Förderung. Aber tatsächlich war der Wunsch, tatsächlich große heimische Laubbäume mit einer gewissen Qualität, die sind meistens auch schon 3,50 Meter, 4 Meter hoch, gewisse Stammdicke, und das ist halt teuer, die kosten schon einiges.
Ja.
Und deswegen sind 1000 Bäume erstmal ein guter Anfang.
Okay, also Platz haben Sie aber in Erftstadt, um 1000 Bäume zu pflanzen.
Das ist ein Problem. Versuchen Sie mal in Deutschland einen Baum irgendwo zu pflanzen. Mhm. Wir haben natürlich mehrere Hindernisse, Hürden. Fängt an bei Leitungen, die im Boden liegen. Mhm. Wenn sie im Straßenraum sich befinden oder in der Siedlung, dass Nachbarn das nicht möchten, weil Lichteinfall gestört wird.
Okay.
Oder Laub. Ja, diese Problematiken, da hat es allerdings schon ein großes Umdenken in der Bevölkerung gegeben, das muss man natürlich auch sagen. Es ist aber nicht einfach, Baumstandorte für solche großen Bäume zu finden. Deswegen haben wir jetzt bei dem Förderprojekt, wo wir jetzt reden, von unsere städtischen Grünflächen in Fokus genommen. Mhm. Die haben ja sehr gelitten in den letzten Dürrejahren.
Ja.
Da gab es sehr viele Abgänge aufgrund der Dürre. Und da kommt uns natürlich das sehr zu Pass, dass wir dort diese Grünanlagen wieder aufwerten können mit großen Laubbäumen.
Das bedeutet, die Bäume, die Sie pflanzen, sind auch schon tatsächlich groß. Also Sie nehmen keine kleinen Stecklinge für 2 Euro aus dem Baumarkt, sondern es sind echte große Bäume, die natürlich noch wachsen.
Genau, das sind 2 bis 3 Mal verpflanzte große Laubbäume in den Baumschulen gezogen. Sagte ich ja schon, 3 bis 4 Meter groß sind die schon. Wenn Sie alle Kosten mal berechnen, die da dort anfallen, mit dem Pflanzloch, der Bagger muss kommen, man muss vorher eine Prüfung machen, ob der Baum dorthin kann, eine Sicherung, dann auch die Erstpflege, die wichtig ist bei solchen Baumanpflanzungen, und dann sind Sie ruckzuck bei 500 bis 600 Euro pro Baum.
Okay.
Und dann haben Sie eine Vorstellung, in welchem finanziellen Rahmen sich das Ganze abspielt?
Ja, Sie sind zu 100% gefördert worden, und zwar über den REACT-EU. Das ist ja ein Förderprogramm, was sich vor allen Dingen zum Ziel gesetzt hat, grüne Transformation, aber eben auch Digitalisierung zu fördern. Das ist natürlich in Ihrem Fall dann völlig klar, grüne Transformation. Wie funktioniert das? Also wie sind Sie auf den EFRE-NRW bzw. auf diese React-Soforthilfe aufmerksam geworden? Kannten Sie das vorher schon? Ist es über eine Recherche gekommen? Wie ist so die Erfahrung auch mit der Förderung?
Wir haben tatsächlich als Stadt schon EFRE-Förderungen gehabt. Mhm. Und insofern sind wir in gewissen Newslettern gewesen wir wussten von dem Programm. Und dann gab es auch nochmal den Aufruf, einfach eine E-Mail, ja, vom Landesumweltministerium war das damals. Und wir haben natürlich gesehen, dass gerade in diesem Segment eine 100% Förderung möglich ist.
Ja.
Und für uns als Kommune im Haushaltssicherungskonzept, also uns geht es finanziell nicht so gut und gerade oftmals sind ja die grünen Dinge, die so ein bisschen drunter leiden, haben wir natürlich gesagt, das müssen wir machen. Das müssen wir auf jeden Fall machen. Wir bekommen sozusagen diese Bäume geschenkt. Mhm. Und dann haben wir dann auch zugeschlagen, sehr schnell den Antrag gestellt und auch bewilligt bekommen.
Ja. Okay. Beim wievielten Baum sind Sie jetzt circa? Sie zählen tatsächlich ja mit, ne?
Ja.
Okay.
Also wir sind jetzt schon über der Halbzeit, also wir haben jetzt knapp 600 Bäume.
Wow.
Das Projekt hat ja schon vorher angefangen. Mhm. Also das Projekt hat angefangen durch dieses ehrenamtliche Engagement der Eltern, die schon private Mittel eingesammelt haben und schon aus privaten Mitteln die ersten Bäume anpflanzen konnten.
Ja.
Und dann gab es nochmal ein Programm, ein NRW-Programm namens Grüne Infrastruktur. Und dort gab es auch schon 100% Förderung. Und dort konnten wir sozusagen schon mal wirklich diese Förderung in Empfang nehmen und tatsächlich das Projekt sehr weit bringen.
Ja.
Und jetzt kommen ja, wie gesagt, nochmal diese geförderten Bäume hinzu. Insofern sind wir auf einem guten Weg und ich glaube, in 2 bis 3 Jahren haben wir die 1000 geknackt.
Okay, 2 bis 3 Jahre, sehr ehrgeizig, schönes Projekt. Was bedeutet das Projekt den Einwohnern von Erftstadt? Also die kennen wahrscheinlich auch die Geschichte mit Antonia, dem letzten Willen und so, das ist ja auch durch die Medien gegangen. Ist das ein Herzensprojekt für alle oder steht da die ganze Stadt dahinter?
Ja, das kann man auf jeden Fall so sagen. Also die ganze Stadt steht dahinter. Erftstadt ist ja eine Flächenkommune mit 15 verschiedenen Stadtteilen. Mhm. Die sind jetzt alle auch nicht so vernetzt, aber dieses Projekt hat tatsächlich auch auf Initiative der Eltern hin in jedem Stadtteil einen Ansprechpartner, Leute, die sich drum kümmern. Und das muss man natürlich ganz klar hervorheben bei diesem Projekt, das bürgerschaftliche Engagement. Erstmal die Initiative selbst war bürgerschaftlich, aber auch jetzt die Pflege. Die Bürger können Patenschaften für die Bäume übernehmen. Mhm. Als auch Gießpatenschaften.
Okay.
Also da sind ganze Familien, die dann sozusagen in den Park gehen und oftmals noch kenntlich gemacht mit einer roten Gießkanne, also ja. an diesen Halterungsböcken hängt dann eine rote Gießkanne, da sieht man ganz genau, okay, das ist ein Baum dieser 1000 Bäume für Erftstadt und ja, und die ganze Familie pflegt dann diesen Baum, mhm. gießt ihn und meldet auch Schäden und das ist eine tolle Geschichte, das ist eine Identifikation mit der Heimatstadt,
ja.
aber auch ganz wichtig mit der Heimatnatur. Also man fragt sich ja oftmals selbst, was kann ich selbst tun? Das Bewusstsein ist natürlich gestiegen, Fridays for Future zum Beispiel, ja. Aber viele fragen sich, was kann ich konkret selber tun?
Ja.
Und das ist ein sehr schöner Ansatz für die Bürgerschaft zu sagen, okay, jetzt kann ich hier tatsächlich selber was tun. Das ist sehr wichtig und es ist tatsächlich geht von sehr jung bis sehr alt. Also ein tolles Engagement der Bürgerschaft, die das damit verbunden ist.
Wenn die ein oder andere Hörerin oder Hörer das jetzt hört, es gibt aber noch Patenschaften, also es sind noch Bäume frei.
Es sind doch Bäume frei, okay. Und es steht einem auch frei, privat zu spenden.
Ja, ja,
man kann
ja.
auch privat, es gibt auch ein Spendenkonto, trauerhändlerisch bei der Stadt eingerichtet, wo man Spenden für Bäume kann. Mhm. Das ist natürlich alles separat zu sehen von diesen Förderungen jetzt.
Ja.
Und ja, und dann kann man tatsächlich dann auch, wenn man selbst nicht die Möglichkeit hat, auf seinem eigenen Grundstück einen Baum zu pflanzen, dann würde die Stadt prüfen, ob es auf städtischen Flächen geht.
Okay. Die Bäume sind also auf die ganze Stadt quasi auch verteilt und auch im Umland.
Genau. Okay. Also unsere ersten Bäume waren tatsächlich Bäume in Grünanlagen, jetzt auch wieder in Grünanlagen. Wir haben schon sehr viele Grünanlagen, die für geeignet sind. Teilweise auch im Straßenseitenraum mit all den Problemen, die ich eben schon geschildert habe. Und als nächstes versuchen wir tatsächlich auch in die Landschaft zu gehen. Wir sind ja eine Bördelandschaft, stark landwirtschaftlich geprägt, mit sehr wenig Grünstrukturen. Und da kann man sich schon sehr gut vorstellen, dass man auch mal an so einem Wirtschaftsweg einen Alleecharakter schafft mit neuen Bäumen.
Mhm. Mhm. Klingt sehr, sehr gut. Wenn jetzt jemand zuhört und sagt, Mensch, das interessiert mich, gibt es eine Webseite, wo man sich weiter informieren kann, wo man vielleicht auch spenden kann, eine Patenschaft übernehmen kann?
Genau, die Privatinitiative der Familie von Ley, die hat eine Website eingerichtet, 1000 Bäume für Erftstadt.
Mhm.
Da können Sie draufgehen und bekommen dann alle Informationen. Sie können sich aber auch bei der städtischen Umweltabteilung melden. Dann geben wir Ihnen auch die Informationen und Hilfestellungen weiter. Ja, und dann ist ja die Hoffnung, und es gibt tatsächlich schon Kommunen, die das übernommen haben. Wir sind sozusagen Best Practice, ja, wenn ich es mal so sagen darf, die Grundidee 1000 Bäume für deine Stadt haben. Also in NRW gibt es schon Kommunen, die das machen, und ja, man sieht mal, dass diese Initiative dieses kleinen Mädchens jetzt schon landesweit Beachtung findet.
Das ist doch bei aller Tragik, die dahinter natürlich ist, aber eine schöne Geschichte eigentlich.
Ja. Wenn sie uns irgendwo zuguckt, denke ich mir mal, sie kann sehr stolz auf ihre Eltern sein und auf alle, die jetzt daran mitwirken. Ich glaube, das ist genau in ihrem Sinne gewesen, dass Bäume gepflanzt werden und dass sich Menschen drum kümmern.
Ja. Echt eine schöne Geschichte, Herr Hoffesommer. Vielen, vielen Dank, dass Sie die so ein bisschen mit uns auch teilen. Jetzt muss ich tatsächlich noch einmal so ein bisschen nachfragen, wie war die Erfahrung mit der Förderung? Weil es kann ja sein, dass der ein oder andere jetzt zuhört und sagt, Menschenskinder, ich habe auch ein Projekt, ein Herzensprojekt, was ich gerne fördern lassen möchte. Ist das relativ unbürokratisch? Funktioniert das gut?
Ich kann dazu nur den Tipp geben, relativ frühzeitig, wenn man eine Idee im Kopf hat und kann die irgendwo einordnen in ein Förderprogramm, frühzeitig mit der Bewilligungsbehörde Kontakt aufnehmen, um sich von diesen Leuten helfen zu lassen, um zu sagen, wo sind Hürden, Hindernisse, wo sind aber auch Chancen für so ein Projekt. Vielleicht sagt der Sachbearbeiter auch, es ist vielleicht eher besser in einem anderen Förderprojekt angesiedelt. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Geschichte. Für uns war es natürlich klar, ganz toll die 100% Förderung. Das ist wirklich eine Ausnahme, ja, dass es 100% Förderung gibt. Normalerweise ist das immer mit dem Eigenanteil verbunden. Und hier war das natürlich sehr attraktiv, 100% Förderung zu bekommen.
Ja, klingt sehr gut. Wir werden natürlich alle Informationen, die es rund um die Förderprogramme gibt, aber auch die 1000bäume.net, die Webseite der Familie Ley von der Initiative quasi verlinken. Wir haben ja die Shownotes, das sind die inhaltlichen, textlichen Informationen zu jeder Folge. Die finden Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, natürlich bei Ihrem Podcast-Programm. Da haben wir alles für Sie verlinkt, wo es auch weitere Informationen Richtung Förderprogramm geht und so weiter. Herr Hoffesommer, haben wir noch irgendwas vergessen? Habe ich Sie irgendwas nicht gefragt, wo Sie sagen, Mensch, das wäre mir noch wichtig? Berühmte letzte Worte.
Ja, also mir geht es wirklich darum, dass man solche Grünflächen, ja, städtische Grünflächen, die Bedeutung, dass wir sozusagen diese versuchen aufzuwerten mit diesen Bäumen, wirklich nicht nur unter dem Prämisse sieht, das ist Klimaschutz, das sind Lebensräume für Tiere und Pflanzen, das sind super Erholungslandschaften, sondern was mir wichtig ist, dass diese Grünanlagen, Parkanlagen, ein wichtiger sozialer Treffpunkt sind. Wir sehen das ja immer, dass die sozialen Bevölkerungsschichten sich immer mehr trennen.
Mhm.
Meine Beobachtung ist aber tatsächlich, dass sich in solchen Parkanlagen alle Bevölkerungsschichten treffen. Und das, denke ich mal, ist ganz wichtig für unsere Gesellschaft. Neben den positiven Umweltaspekten, die mit solchen großen Grünanlagen verbunden sind, dass das tatsächlich ein toller sozialer Treffpunkt ist.
Ja. Das verändert tatsächlich auch das Leben in der Stadt, ne?
Ja.
Ja. Vielen, vielen Dank. Jetzt habe ich noch eine letzte Frage. Gibt es vielleicht sogar die Idee, mehr als 1000 Bäume zu machen? Oder
wird es erstmal bei 1000 Bäumen gestoppt, der offizielle Teil.
Wir arbeiten ja im Allgemeinen daran, dass das mehr Grün in die Stadt kommt oder auch um die Stadt, ganz klar. Mhm. Und das sind andere Projekte, die verfolgt werden, die auch mit Baumpflanzungen verbunden sind, ganz klar. Und natürlich ist der Wunsch, dass da ganz viele andere Kommunen in NRW oder sogar bundesweit mitmachen. Und dann hat sich der Effekt vervielfacht.
Ja, ich drücke Ihnen die Daumen. Ich hoffe, dass sich ganz viele das Vorbild nehmen, dass sich auch ganz viele nochmal informieren, wie sie selbst in so eine Förderung eintreten können und ihre eigenen Ideen realisieren. Herr Hoffesommer, vielen Dank für Ihren Besuch. Und ich wünsche Ihnen alles Gute weiterhin und toi toi toi.
Ich danke Ihnen.
Tschüss.
Tschüss.
Das war Zukunft machen, der EFRE NRW Podcast. Jetzt abonnieren überall, wo es Podcasts gibt und auf efre.nrw.de.